Lenafee, schön, dass ihr bei dieser Folge der Innovationskiste mit dabei seid. In dem Format Unsere Stadt unterhalte ich mich mit meinen Gästen über innovative Lösungen für Kommunen. Dafür habe ich heute Sebastian Seitz von der Plattform Eine Stadt aus Augsburg zu mir eingeladen. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
Sebastian, wer bist du und was steckt hinter der Software Eine Stadt?
Ja, ich bin der Sebastian Seitz. Ich bin einer der beiden Gründer von Eine Stadt und habe die Firma eben zusammen mit einem Freund von mir gegründet. Er macht die ganze Entwicklung und ich bin für die kaufmännischen Themen zuständig. Und bei uns dreht sich eigentlich alles um das Thema Objektverwaltung. Also wie kann ich Kontrollpflichtige oder einfach für die Infrastruktur oder für die Öffentlichkeit relevante Objekte effizient verwalten?
Okay, und welche Objekte sind das genau?
Genau, da sollte man gleich mal differenzieren, weil mit Objekten meinen wir nicht quasi Häuser, sondern vor allem Bäume, Spielgeräte, Mülleimer, Hundetoiletten. Das geht über Hydranten im Wasserwerksbereich, über Kanäle im Klärwerksbereich bis hin zu Schultafeln und dem Bereich Facility Management. Also jedes Objekt in der Kommune, das vom Bauhof oder von anderen Mitarbeitern irgendwo gewartet werden muss.
Okay, das heißt, es gibt verschiedene Branchen. Okay, und für welche Branchen ist dann quasi diese Software gedacht?
Genau, also unser eines sehr großes Feld sind eben einfach Kommunen. Und die Kommunen haben ja zum Beispiel jetzt Bäume auf ihrem Stadtgebiet. Und damit meine ich jetzt explizit nicht sowas wie einen Stadtwald, sondern die Bäume, die sich an Straßen befinden, die sich in Parks befinden. Das sind nämlich die Bäume, die für die Verkehrssicherungspflicht relevant sind. Also da ist die Stadt haftbar für den Baum und muss den eben jährlich kontrollieren durch auch einen entsprechend ausgebildeten Kontrolleur und muss somit für die öffentliche Sicherheit sorgen. Selbes Thema zum Beispiel bei den Spielplätzen oder gut beim Wasserwerk, da geht es eben um den Zustand der Wasserversorgung. Und da sind es eigentlich immer Themen, die entweder haftungsrelevant sind oder die Qualität im öffentlichen Raum betreffen. Und unser zweites großes Feld ist der Bereich Facility Management. Und das machen wir zum einen auch für Kommunen, weil die ja auch ganz viel Turnhallen haben und Gebäude und alles Mögliche, bieten dasselbe aber auch für Hausverwalter an, Industrieunternehmen. Und da geht es dann wirklich ganz weit rein, zum Beispiel in Brandschutzobjekte, Dachseilsicherungen für Flachdächer, Türen, Toiletten. Also wirklich alles, wo irgendwo bisher eine Liste geschrieben wird. Du kennst es vielleicht ganz oft, wenn man im Restaurant ist, auf dem Klo gibt es ja diese Abzeichenlisten, ob geputzt wurde. Und das gibt es ja auf ganz viele Bereiche und das digitalisieren wir eben.
Ja, bei den Toiletten ist es mir häufig schon aufgefallen. Gudrun war vor 2 Wochen dran. Wann ist denn da die Toilette geputzt worden?
Genau, da hängt man das ja auch gerne wirksam auf, sodass es der Gast auch sieht. Aber es gibt ja auch viele Sachen, wie zum Beispiel die Elektrogeräteprüfung, die du bestimmt aus dem Büro kennst, wo dann dein privates Handynetzteil genauer angeschaut wird, die jährlich durchgeführt wird. Und da sind wir eben quasi in der Umgebung, wo immer ganz, ganz viel geprüft wird.
Okay, und wie funktioniert die Software Eine Stadt genau?
Bei uns, wir fangen quasi an mit einem NFC-Chip. NFC ist eigentlich recht bekannt, außer so ein bisschen in Deutschland, da ist man gern etwas hinten dran. Aber die Technologie stammt eigentlich vom bargeldlosen Bezahlen und hat den Vorteil, dass sie in allen neuen Smartphones bereits verbaut ist. Jetzt kommt es ja auch immer mehr in den Bankkarten, dass man eben dieses kontaktlose Bezahlen machen kann. Und wir nutzen das eben in Chipform und statten jedes Objekt mit so einem NFC-Chip aus, der dann eben von dem Besitzer des Objektes, von dem Kontrolleur oder auch von dem Nutzer oder Bürger mit dem Smartphone ausgelesen werden kann.
Okay, also das bedeutet, wenn die Stadt die Bäume pflegen möchte, muss jeder einzelne Baum mit so einem NFC-Chip versehen sein?
Genau, also wir sagen, muss nicht jeder Einzelne, aber jeder Einzelne, der für sich kontrollrelevant ist, wird damit versehen, weil in dem Moment, wo der Chip ausgelesen wird durch zum Beispiel ein Smartphone, überprüft unser System, ob sich die GPS-Koordinaten von dem Smartphone innerhalb von 30 Metern um das Objekt befinden. Und damit schaffen wir dann einen rechtssicheren Nachweis auf die Sekunde genau, wann der Kontrolleur vor Ort war. Und nachdem jeder Baum ja einzeln für sich umstürzen kann, muss auch der Nachweis für jeden Baum geschaffen werden, weil ich ja nicht sagen kann, ja, ich habe schon alle meine Bäume kontrolliert, habe ich wirklich gemacht, sondern muss da dann auch den Stück Nachweis bringen.
Okay, ja.
Genau.
Wie stellt ihr denn dann sicher, dass tatsächlich jedes Objekt mit dem Chip versehen wird oder ausgestattet wird?
Ja, also das macht eigentlich der Infrastrukturbesitzer beim Ausbau unseres Systems. Die meisten haben noch gar kein Kataster. Das heißt, sie gehen einfach raus, haben dann auf dem Smartphone oder Tablet einfach ein Luftbild von ihrer Gemeinde und können dann einfach diese Bäume auf einer Karte anlegen und wenn sie am Baum stehen, auch den Chip beschreiben. Und dann wird er eben an den Baum geschraubt. Und so wird das System dann quasi ganz flexibel über die Kommune aufgebaut und hat halt auch den Vorteil, dass wenn man oft auch nicht so genau weiß, wie viele Bäume hat man denn eigentlich, ungefähr 600, wenn es dann 650 sind, dann erfasst man halt einfach 650 und kann sich so quasi wirklich dem anpassen, was dann auch wirklich vor einem steht.
Okay. Und was gibt man dann in dieser Software oder in diesem Kontaktformular alles ein?
Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir haben immer so Empfehlungen, zum Beispiel, was relevant ist bei einem Baum. Das ist natürlich die Baumart, die Höhe, der Kronendurchmesser. Bei dem Spielgerät ist es meistens nur der Hersteller und dann noch Farbe zum Beispiel und ein paar andere DIN-Normen. Und das variiert relativ stark. Aber wir schaffen damit dann immer einen Stammdatensatz, der, sagen wir mal, mehr oder weniger ausführlich ist und haben im zweiten Schritt dann auch ein Wartungsprotokoll hinterlegt.
Okay.
Genau. Und das ist quasi so dieser Ablauf. Es wird erstmal erfasst und im nächsten Jahr wird der Chip nur noch ausgelesen und dann hat man quasi den schönen Effekt. Der Kontrolleur hält nur sein Handy an den Baum. Es öffnet sich automatisch der richtige Datensatz und dann geht er nur noch eine Checkliste durch auf dem Smartphone, wo er eben gewisse Veränderungen festhält. Wie ist der Baum gewachsen dementsprechend? Hat er Beschädigungen? Und das speichert er dann und darüber dokumentieren wir dann quasi diesen ganzen Verwaltungsprozess. Also auch mögliche Schäden oder er kann da auch sich einen Auftrag anlegen. Das geht dann also wirklich in so ein vollwertiges Objektmanagement mit rein.
Cool. Ich habe gelesen, dass er das auch für Abwasserkanäle anbietet. Was würde man jetzt zum Beispiel da erfassen?
Abwasserkanäle ist ein guter Punkt. Das ist jetzt einer unserer weniger aufregenden Anwendungen. Da geht es einfach um den Fachbegriff Schachtkontrolle, weil die Abwassersysteme, die sind ja eigentlich auch sehr, sehr wichtig, weil die den Starkregen aushalten müssen und die dürfen dann nicht blockiert sein. Wenn zum Beispiel im Sommer sich da irgendwo ein Ast verklemmt, an dem sich dann weitere Sachen verklemmen, über den Sommer regnet es nicht so viel, aber dann kommt im nächsten Frühjahr ein Starkregen und dann würde da quasi das Abwassersystem versagen. Deswegen muss das immer auf seine Durchlässigkeit kontrolliert werden.
Alles klar. Also ich finde, das klingt schon ziemlich spannend. Ich habe nur gedacht, dass tatsächlich dann ein Kontrolleur oder jemand, der den Kanal wartet, reinsteigen muss und dann unterirdisch quasi diese NFC-Chips verteilt.
Genau, also so ähnlich ist es auch. Er muss natürlich nicht immer komplett hinabsteigen. Der Chip ist aber schon im Schacht angebracht unter dem Deckel, sodass der Deckel auf jeden Fall abgehoben werden muss und man zumindest den Nachweis generiert, okay, der Mitarbeiter hat mal reingeschaut.
Alles klar.
Genau.
Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, Bäume oder Spielplätze oder Hundetoiletten zu digitalisieren? Wo seht ihr da den Bedarf?
Genau, also das kam eigentlich zustande über den Kontakt zu einer befreundeten Stadtverwaltung, und zwar der Stadt Schwabmünchen. Da hatten wir ganz gute Kontakte ins Grünamt und insbesondere zum dortigen Baumkontrolleur, der da über 10.000 Bäume quasi verwaltet und auch mit externen Partnern pflegt. Und der hat halt gemeint, dass es bisher ein sehr, sehr großer Aufwand war, diese ganzen verschiedenen Datenbanken zu harmonisieren, weil die Stadt nutzt eine Datenbank, dann kommt ein Pfleger, der hat eine andere Datenbank. Ganz einfach gesprochen, die Stadt arbeitet mit 0 und 1 und der Pfleger arbeitet mit Ja und Nein. Und dann kontrolliert der 10.000 Bäume und dann kriege ich 10.000 Datensätze zurück und die passen nicht zusammen, weil sie einfach anders kodiert sind. Und das erzeugt dann eigentlich ganz viel Aufwand, wo dann nur geguckt wird, okay, wie hat er das gemacht und wie passt es wieder zusammen? Wie leite ich daraus meine Maßnahmen ab? Und allein diese Doppeldateneingabe, wenn Leute dann, sagen wir mal, von Papier wieder Sachen abtippen müssen in die Datenbank, weil es nicht automatisch geht, das wird dann nicht nur sehr mühselig, sondern auch fehleranfällig. Und da haben wir gedacht, sowas kann man doch viel schöner und automatisch abbilden und dann fallen Aufgaben weg, die eigentlich nur für jeden nervig sind. Und es bleibt mehr Zeit für die Kontrolle selber.
Okay. Wie seid ihr denn dann genau vorgegangen? Seid ihr irgendwelche Phasen durchlaufen? Habt ihr am Anfang ein Ideenkonzept geschrieben oder wie kann ich mir da die Gründung vorstellen?
Ja, das war ganz interessant. Wir haben natürlich ganz ambitionierte Zeitpläne aufgestellt, die, wenn wir zurückblicken, natürlich immer lachen müssen, wie, oh, den Goal wollten wir eigentlich schon mal 2018 erreichen, den haben wir jetzt. Da waren wir ein bisschen blauäugig. Aber was ich gemacht habe, also ich habe mir auch dieses Design Thinking Canvas Book, heißt es, glaube ich, mal gekauft und da diese Methode verwendet mit den farbigen Post-its, um einfach mal die Idee zu strukturieren. Und dann haben wir eine Roadmap gemacht mit Features und angefangen zu entwickeln. Und dann wurde es halt immer, sagen wir mal, komplexer und komplexer. Der Test, der lief noch ganz gut, fand ich. Da hatten wir dann mit der Stadt Schwabmünchen schnell eine Testmöglichkeit. Aber den Vertrieb im kommunalen Bereich, den darf man nicht unterschätzen. Also bis es da losging, da mussten wir uns nochmal richtig anstrengen, haben aber jetzt dann auch einen guten Punkt erreicht, wo es dann ein bisschen zu so einem Selbstläufer fast schon wird. Aber da wirklich erstmal reinzukommen, da ist schon, sagen wir mal, relativ viel Skepsis, wenn man ein Startup ist, gerade im Bereich Kommunalverwaltung.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie erstmal überhaupt den Bedarf aufzeigen muss und dann zu zeigen, das bringt euch was, es vereinfacht die Arbeitsprozesse für euch ungemein. Ich würde noch mal gerne auf diese eine Methode mit den Post-its, hast du gesagt, eingehen. Genau. Würdest du die noch mal einmal irgendwie erklären oder was ihr für euch da erarbeitet habt?
Ja, genau. Gut, das ist jetzt alles schon ein bisschen her. Aber was ja am Anfang, was man da, finde ich, immer sehr, sehr leicht, sehr vermischt, sind solche Sachen wie, was ist denn jetzt eigentlich irgendwie ein Feature und welches Feature brauchen wir wann? Und ist das Feature jetzt ein Marketinggrund oder ist es jetzt ein Salesgrund und wem bringt das Feature was? Also das ist am Anfang so, das ist, glaube ich, das der größte Fehler, den man machen kann als Gründer, aber den eigentlich jeder macht, ist, dass man denkt, okay, mein Produkt ist super und ich bin davon überzeugt und deswegen werden es die anderen kaufen.
Ja.
Aber so funktioniert das nicht. Und deswegen sind wir eigentlich drauf gekommen, dass die wichtigste Post-it-Farbe, das waren die Probleme, die wir lösen quasi. Welche Probleme können wir alle lösen? Und darüber haben wir dann auch mal den Vertrieb aufgebaut und gelernt, welche von unseren Problemen auch wirklich Probleme sind, die eine Verwaltung auch sieht.
Ja.
Weil das ist natürlich auch ein interessantes Learning. Aber darüber sind wir dann schon zu Punkten gekommen, wo man dann im weiteren Verlauf merkt, okay, also das zieht bei allen quasi. Oder den Schmerz, den teilen sie alle. Manche haben dann noch einzelne, aber das ist so das Wichtigste. Auf welche Frage gibt man denn eine Antwort?
Ja, was ist denn so euer größtes Learning gewesen bis dahin? Oder hattet ihr irgendwelche besonderen Herausforderungen, worauf ihr besonders stolz seid, dass ihr die überwunden habt?
Also ich würde fast mal sagen, das Thema Technik und Softwareentwicklung, das ist bei uns jetzt was, da haben wir Sachen gemacht, die sind okay, wir haben jetzt keine neue Technologie entwickelt. Der größte Erfolg ist eigentlich, wenn dann sich Kommunen melden und sagen, sie haben von uns gehört und haben dann auch noch diese intrinsische Motivation aufgebaut, sich zu melden. Dann hat man eigentlich schon ganz, ganz viel erreicht, weil die kommen dann und die wollen auch wirklich was machen. Und da sind wir vorher also mal so das so Kaltakquise versucht und das ist sehr, sehr mühsam. Also das wäre so mein Learning. Die Vertriebsstrategie ist wirklich entscheidend am Ende. Auch wenn das Produkt sehr gut ist oder wenn es auch nicht so gut ist, man muss erstmal wirklich durch die Tür kommen. Und da wäre vielleicht so mein Learning, dass man auch durchaus mal bei den kleineren anfängt. Da sind nämlich die Entscheidungswege kürzer, als wenn ich jetzt in der Großstadt anfange. Die haben sehr, sehr viel Gremien. Wir machen relativ viel mittelgroße und kleinere Kommunen, weil da halt sehr schnell entschieden werden kann, ob was gemacht wird und es somit auch weniger, da gibt es ein sehr schönes Wort, Bedenkenträger gibt.
Wie seid ihr denn dann bei der Akquise vorgegangen? Habt ihr euch einfach verschiedene Kommunen oder Städte rausgesucht und gesagt, so jetzt telefonieren wir die alle an und stellen unser Produkt vor? Oder wie habt ihr das genau gemacht?
Genau, also das war mal ein Versuch, den ich unternommen habe. Das hat aber nicht gut funktioniert, weil da kam wieder das alte Problem, wenn ich einfach eine Kommune anrufe, dann weiß ich ja von außen gar nicht, ob die einen Bedarf hat für uns oder ein Problem. Und was dann deutlich besser funktioniert hat, ist, wir haben dann geschaut, dass wir auf die Fachveranstaltungen kommen. Also auch auf die Tagungen der kommunalen Wasserzweckverbände, der Abwasserzweckverbände oder auf zum Beispiel die Baumtage, das ist eine dreitägige Baummesse, weil man dort dann eben auch die Leute kennenlernt, die sagen, ja, Baumverwaltung, da müsst ihr jetzt mal starten, ich suche wirklich eine Lösung. Und dann kommt man da viel, viel schneller zusammen, als wenn man versucht, die 12.500 Kommunen, die wir haben, so abzutelefonieren. Also diese Fachveranstaltungen sind da schon essentiell.
Ja, das glaube ich, genau. Hast du denn einen Tipp für Gründer, die jetzt quasi in den Anfangsschuhen stecken? Du hast ja schon erzählt, eben, dass man manche Zeitpläne, die werden einfach auseinandergerissen. Wir haben ja auch ein Projekt am Laufen. Ich gehe im September wandern mit anderen Startups, Gründerinnen, Gründern, Innovationsexperten. Und ich habe mir da auch einen ganz anderen Zeitrahmen vorgestellt. Und plötzlich kriege ich so viel positiven Zuspruch. Es wird größer und größer. Und plötzlich muss man mehr Leute dazu nehmen und unsere Ziele einfach nochmal anpassen. Was für einen Tipp hättest du denn da? Eine hohe Schmerztoleranz, oder?
Also ich habe eher die andere Erfahrung gemacht, dass man seine ambitionierten Zeitziele erstmal nicht erreicht oder gerade wenn man was gründet, dass dann nicht erst jemand kommt und einen cool findet. Da ist eher meine Erfahrung, man muss dranbleiben und vor allem selber lernen, wie man zum guten Multiplikator wird. Also wirklich diese Branche kennenlernen, weil oft gründet man ja nicht in der Branche, in der man jetzt einmal 30 Jahre gearbeitet hat, sondern hat man eine coole Idee in irgendeinem Bereich. Und ich denke, wenn man da in Deutschland in den Markt will, dann sollte man auch immer gucken, wie man da Kontakt aufbaut zu jemand auf dem Markt und vor allem irgendwie so einen Referenzkunde hat. Das ist, glaube ich, immer entscheidend. Wie bei uns die Stadt Schwaben München, die kennen, sagen wir mal, in Süddeutschland ziemlich viele, in Norddeutschland dann nicht mehr, aber das braucht man eigentlich immer, weil das ist immer so die erste Frage, wen habt ihr denn schon als Kunden? Und das ist, denke ich, so möglichst schnell einen finden, dem kann man es ja auch, sagen wir mal, schön schmackhaft machen irgendwie.
Ja, richtig.
Genau, aber da sollte man wirklich auch dann ja preislich flexibel ein bisschen sein am Anfang und dann schauen, dass man schnell noch einen größeren Kundenstamm aufbaut, ein paar noch bekanntere Namen dazukommen. Das wäre bei uns dann immer sowas wie die Stadtwerke Bochum, die kennt dann wirklich jeder.
Ja.
Oder die LEW noch in Augsburg. Und dann, wenn man es dann wirklich schafft, also ich sagte immer so, im B2B-Bereich 10, 15 Kunden, die eine signifikante Größe haben, dann kommt man in den Schirm, dann kommt man auch in die Google-Rankings. Und wenn dann der Name gegoogelt wird, es gibt mehrere Fachbeiträge, dann haben die Leute auch ein anderes Gefühl natürlich. Also ich vergleiche das immer ganz gern, wie wenn man privat was online bestellt und man hat da einen Shop, wo es das gibt. Und das ist jetzt nicht Amazon, dann googelt man natürlich auch erstmal, hat der Shop denn Referenzen oder hat einfach irgendjemand den irgendwo angelegt und ich weiß gar nicht, ob ich da ein Paket bekomme.
Ja.
Genau.
Wie hast du dich denn in dieses Thema eingearbeitet, wenn du ja sagst, wenn man eine Idee hat, dann arbeitet man wahrscheinlich noch nicht 30 Jahre in diesem Bereich. Wie bist du denn da für dich vorgegangen, dich da einzuarbeiten?
Genau, also für mich waren es sogar zwei neue Felder, zum einen Kommunalverwaltung und zum anderen das Thema Vertrieb. Das Thema Vertrieb war am Anfang echt einfach so ein bisschen Trial and Error, mal 200 Kommunen anrufen, mal 200 Mal abblitzen, mehr oder weniger. Und dadurch lernt man dann auch das ein bisschen und dann, genau, aber dann kommen irgendwann die Kundentermine, dann fährt man dahin, dann macht man die, dann hat man seine Präsentation und dann, finde ich, kommt man da ganz gut rein. Und bei dem Thema Kommunal haben wir dann einfach viel auch mit der Stadtverwaltung zusammen gemacht. Also, dass wir uns da regelmäßig mit denen getroffen haben, alle ein, zwei Wochen eine Brotzeit spendiert haben und dann mitgelaufen sind. Und dann beim Baumkontrolleur dem quasi 2 Stunden über die Schulter geschaut haben. Und es war dann schon sehr interessant, wenn man das mal Mitte November macht, bei 3 Grad und Wind. Da hat man nämlich eigentlich nach 20 Minuten keine Lust mehr. Und dann merkt man, okay, wenn der sein Tablet bedient, der will jetzt nicht seine Handschuhe ausziehen.
Ah, natürlich.
Genau, und das sind dann so Details, die man dann wieder mitnimmt im Vertrieb und sagt, übrigens, wir haben auch Stifteingaben, man muss einen Handschuh nicht ausziehen. Ist ja klar, brauchen wir hier auch im Winter und wenn es schneit. Und das sind dann so die Details, wo dann auch die Kunden merken, ja, okay, die haben wirklich Ahnung. Die kommen nicht nur aus dem Bereich Software, wollen mir irgendwas verkaufen, sondern okay, die waren da. Also und da muss man einfach auch wirklich mit dabei sein, weil das sagt einem ja keiner. Also
Wahnsinn, das ist so ein wichtiger Punkt, an den hätte ich überhaupt nicht gedacht. Aber natürlich, klar, wenn es zu kalt wird, dann, oder vielleicht funktioniert dann auch das Tablet irgendwie nicht mehr so richtig. Muss man das irgendwie wetterfest machen bei Regen und Co.? Das kann ja auch gut sein.
Genau, also die Geräte, das ist alles so ein Thema. Die müssen auch sehr stabil sein, wenn erst das Tablet und dann die Motorsäge in den Wagen fliegt und so weiter. Also da haben wir eben viele so Details auch gelernt. Oder Schriftgröße muss auch sehr gut, sehr groß sein. Lesbarkeit bei 30 Grad im Sommer, das ist das, was wir jetzt haben. Und sowas vergisst man eigentlich leicht, weil man sich immer so diesen idealen Use Case vorstellt. So der geskillte Nutzer steht mit dem Gerät am Baum, 20 Grad, leichte Brise und er ist super drauf.
Natürlich, ja. Also für mich habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus dem Gespräch, dass man nicht irgendwas in seinem stillen Kämmerchen fabrizieren soll, sondern lieber eigentlich am Kunden dran und mit dem immer mitentwickeln, oder?
Genau, und das passiert eben, glaube ich, relativ leicht, dass man denkt, man hat eine coole Idee und die anderen werden es auch cool finden, die das dann benutzen. Aber man muss da eigentlich echt direkt immer mit den Nutzern sprechen, weil die ganz viele Punkte dann eben anders sehen oder nicht so wahrnehmen und oder die dann wieder unterschiedlich sind. Also
ja, Wahnsinn. Ich finde es vor allem gut, dass ihr tatsächlich mitgelaufen seid und nicht nur eine Befragung gemacht habt, weil die hätten es wahrscheinlich gar nicht selbst so wahrgenommen, so okay, das blendet mich im Sommer oder im Winter möchte ich gerne die Handschuhe anlassen. Ich denke, dass das wahrscheinlich euer Erfolgsfaktor war im Endeffekt.
Genau, also deswegen sind wir da der Stadt Schwaben München sehr dankbar, weil mit denen testen wir auch alles zusammen. Und gerade für dieses Feedback, das ist eben essentiell, dass man das aus dem Markt eben bekommt von jemand, der das dann wirklich 8 Stunden am Tag nutzt, wo dann auch einfach so Themen kommen wie, ich muss da immer noch auf Speichern drücken, kann das nicht automatisch speichern. Ich drücke da 90 Mal am Tag auf Speichern.
Ja.
Genau, und so Dauertests muss man ja auch machen und selber ist es natürlich ein bisschen mühsam.
Ja, das stimmt.
Genau.
Eine letzte Frage hätte ich noch zum Thema Transparenz. Also ich empfinde das als sehr großen Vorteil, die Arbeitsprozesse zu optimieren und zu dokumentieren und auch die Abwicklung und Analyse so intuitiv zu gestalten. Aber wie sehen denn Arbeitnehmer die Transparenz? Also die tatsächlich, ich weiß nicht, wie man es nennt, die Kontrolleure oder die Warter?
Ja, genau, da gibt es also vielfältige Namen, Kontrolleure, Inspektoren. Aber unser System nutzen auch Dienstleister. Vielleicht erstmal bei den Kommunen. Also bei den Kommunen ist es üblich, dass wir da bei dem Zeittracking die Uhrzeit ausblenden in der Übersicht und es wird nur der Tag angezeigt, sodass also der Mitarbeiter nicht minutiös getrackt wird. Und dann sollte, sagen wir mal, ein Baum umfallen, er fällt auf ein Auto, die Kommune muss ihre Kontrollen nachweisen, dann treten die an uns heran, nachdem sie sich mit ihren Mitarbeitern abgestimmt haben und wir entsperren dann den Zeitnachweis für diesen Tag. Und so ist es eigentlich eine ganz gute Lösung für alle. Wobei man natürlich vielleicht sagen muss am Rande, dieses Time-Tracking, das ist immer ganz interessant. Bei den internen Mitarbeitern schalten wir es meistens aus. Bei Dienstleistern ist es aber oft dann auch wieder gefragt, weil man dann auch genau wissen möchte, war der Dienstleister zum Beispiel da oder nicht.
Stimmt.
Genau. Ja. Ein Beispiel wäre, eine Kommune hat Mülleimer im öffentlichen Raum in der Innenstadt und die werden eben vom Dienstleister geleert und der verlangt eben jedes Jahr mehr Geld, weil er sagt, das Müllaufkommen steigt und er muss öfters hin. Aber die Kommune, da stellt sich ja keiner einen Tag lang an den Mülleimer und guckt, kommen die oder kommen die nicht.
Ja, klar.
Und darüber kann man dann halt auch sagen, okay, die Häufigkeit, steigt die Häufigkeit oder steigt sie nicht? Und da erhöhen wir dann halt quasi auch die Transparenz. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das verschiebt sich dann vielleicht ein bisschen.
Ja, super. Sebastian, vielen lieben Dank für das Gespräch
und
für deine Zeit. Ich habe sehr viel daraus gelernt. Und das war's auch schon mit der Folge der Innovationskiste. Ihr könnt alle anderen Folgen auch auf SoundCloud, auf Spotify anhören. Sebastian, wo und wie kann man euch kontaktieren?
Genau, uns am besten einfach mal unsere neue Homepage ansurfen, www.einestadt.com. Da gibt es dann auch einen Kontaktbutton und einfach darüber mit uns in Verbindung treten und dann haben wir alle Möglichkeiten.
Okay, dann habt noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Eure Ina Fee.